Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Während sich die Kirchen inzwischen gut überlegen müssen, was sie mit ihren vielen ungenutzten Immobilien machen, haben Muslime und Musliminnen oft das gegenteilige Problem. Sie finden keine Räume, in denen sie beten können. Das ist in ganz Deutschland so. In Ostdeutschland stellt sich das Problem aber nochmal verschärft. Denn hier leben erst seit der Fluchtbewegung 2015-2016 überhaupt nennenswerte Zahlen von Muslimen. Darüber, warum es in Brandenburg bis heute keine einzige repräsentative Moschee gibt und warum das vor über 100 Jahren schon mal anders war, spreche ich jetzt mit Yunus Yaldız von der Fachstelle Islam im Land Brandenburg. Herr Yaldız, wie viele Muslime und Musliminnen leben denn heute eigentlich in Brandenburg?
Also im Land Brandenburg kennen wir eigentlich die genaue Anzahl der Muslime nicht, weil die Religionszugehörigkeit in Deutschland nicht über das Melderegister erfasst wird. Aber wir gehen davon aus, dass von ungefähr 40.000 Geflüchteten, die nach Brandenburg gekommen sind, von 2014 bis 2020, vielleicht auch bis 2022, so zwei Drittel etwa Muslime sind. Also man könnte sagen, grob 30.000 Muslime leben in Brandenburg.
Und wie sieht es da mit den Räumlichkeiten aus? Was steht da zur Verfügung?
Im Moment haben wir eine Situation, dass es einige Gebetsräume gibt. Es gibt allerdings keine einzige Moschee in Brandenburg. Also das, was am nächsten an eine Art Moschee herankommt, ist der Gebetsraum in Potsdam, dessen Entstehung auch durch die Stadt unterstützt wurde. Aber im Moment haben wir Gebetsräume und wir haben in etwa, ich würde sagen, 10 bis 15 maximal Gebetsräume in ganz Brandenburg verteilt. Die sind gewachsen über Vereinsstrukturen und Unterstützung der Kommunen und Städte im Land Brandenburg.
Wie sieht denn heute muslimisches Leben aus in Brandenburg? Also was für Vereinigungen sind es? Woher kommen die Muslime, die dort leben? Und was für religiöse Aktivitäten finden vielleicht auch statt?
Die Hauptherkunftsländer der Geflüchteten in Brandenburg sind Syrien, Afghanistan, die Russische Föderation, dann noch Eritrea, Iran und der Irak. Es ist so, dass die meisten sunnitisch sind, also sozusagen der größten Richtung des Islams folgen prozentual, und dass die Gebetsräume oder die Räume, die wir jetzt vor Ort haben, hauptsächlich sich damit beschäftigen, dass es ein Freitagsgebet gibt, also dass man entweder einen Raum hat, den man die ganze Woche nutzen kann, oder dass man einen Raum hat, den man nur freitags nutzen kann, weil dort das Gemeinschaftsgebet für die Muslime stattfindet. Ja, so hat sich das etabliert, langsam. Also es ist natürlich nicht die wichtigste oder die höchste Priorität für die Geflüchteten im Land, dass sie sofort beten können, sondern es gibt natürlich da andere Dinge, die eher praktischer Natur sind. Und dann kam aber relativ schnell, dass man Gebetsraum möchte und dann später auch, dass man irgendwo Bestattung oder Gräberfelder haben möchte.
Sie haben ja im Vorgespräch schon erzählt, dass es vielen Musliminnen im Moment doch noch etwas schwerfällt, da wirklich Räumlichkeiten zu finden, gerade Räumlichkeiten, die vielleicht über so eine ja doch etwas provisorische Natur hinausgehen. Woran genau liegt es denn? Was sind die Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Also der erste und größte Faktor, würde ich sagen, ist, dass der Islam als Religionsgemeinde oder als Religion nicht in Deutschland den Status hat der Körperschaft des öffentlichen Rechts, so wie die Kirchen zum Beispiel. Das heißt, sie können sich nicht finanzieren über Steuern. Die Geflüchteten müssen sich so selbst finanzieren, was natürlich in deren Zustand und Status unglaublich schwierig ist. Das heißt, es wird eigentlich alles über Spenden generiert. Das ist dann aber schon sozusagen der zweite Schritt. Der erste ist erstmal Repräsentanten zu finden, dann natürlich auch diese ganzen unterschiedlichen Ethnien und Religionsgemeinschaften innerhalb des Islams irgendwie zu bündeln, sodass es nicht 5 unterschiedliche Gemeinden gibt. Und dann müssen sie auf die Stadt zugehen und dann muss die Stadt natürlich auch offen genug sein, zu helfen oder zu unterstützen, einen Raum zu finden. Am Anfang gab es auch sozusagen das Problem, in Brandenburg sind 80% der Bevölkerung oder der Einheimischen, könnte man vielleicht sagen, Atheisten, und ein Verständnis erstmal für religiöse Bedarfe gab es eigentlich nur oder zum größten Teil seitens der Kirche. Aber es gab natürlich auch in den Städten zum großen Teil Widerstand. Also so im Norden Brandenburgs, im Süden und auch im Osten, wo die AfD eine unglaublich hohe Prozentzahl bekommen hat an Wählerstimmen, also über 20% zum Teil, haben die Lokalpolitiker oder die Kommunen auch natürlich Angst gehabt, dass wenn in der Presse auftaucht, es gibt eine Moschee, dass es die neue Rechte oder die Anhänger dieser Partei auf den Plan ruft und dann die anfangen zu mobilisieren.
Sie haben jetzt schon so viele Faktoren angesprochen und ich würde die gleich gerne noch mal so ein bisschen mit Ihnen durchgehen. Was für Möglichkeiten haben denn da die Kommunen, vielleicht auch das Land Brandenburg jetzt in diesem konkreten Fall, sozusagen solche Bemühungen zu unterstützen? Wie genau sieht die Finanzierung da aus?
Also auf der einen Seite müssen sich natürlich die Gemeindemitglieder versuchen, selbst zu finanzieren durch Spenden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn in einer Stadt, in einer größeren Stadt, 200 bis 400 Muslime jeden Freitag zum Gebet kommen, kann oder sollte eine Spende eingesammelt werden. Natürlich im besten Fall über Mitgliederbeiträge. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es im MWFK, im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, im Land Brandenburg, die haben jüdische Gemeinden unterstützt zum Beispiel in der Vergangenheit. Aber je mehr Muslime gekommen sind und je deutlicher wurde, dass die ihre Religion auch wirklich praktizieren tagtäglich und besonders am Freitag, desto klarer wurde, dass das Land irgendwie helfen muss oder mithelfen könnte, im Idealfall Mieten mitzufinanzieren oder Innenausstattung für diese Räume mitzufinanzieren, also zum Beispiel Teppiche oder Lampen. Und da hat sich das Land Brandenburg auch großzügig gezeigt und die Gemeinde muss dann einfach einen Antrag stellen sozusagen ans Ministerium und dann wird dem auch meistens, wenn das alles korrekt ist, stattgegeben.
Ich kann mir vorstellen, dass einige das ja auch kritisch sehen. Eigentlich ist es ja doch so, dass der Staat dieselbe Distanz sozusagen zu allen Religionsgemeinschaften halten sollte und keine entweder fördern oder benachteiligen sollte. Was ist das Argument aus Ihrer Sicht dafür, dass zum Beispiel das Land Brandenburg sich da einbringt, auch mit einer gewissen finanziellen Unterstützung?
Einerseits sozusagen ist es vom Grundgesetz gesichert, dass Religionsfreiheit besteht und dass der Staat sich auch positiv dafür einsetzen soll, dass einzelne Religionsgemeinschaften ihre Religion auch wirklich praktizieren können. Das heißt natürlich nicht, dass sie finanziell helfen müssen, aber dadurch, dass die Muslime keine Kirchensteuer einnehmen und auch sonst keine Finanzierung erhalten von staatlicher Seite und es in Brandenburg einfach überhaupt gar keine Strukturen gab, gab es einfach gar keine Möglichkeiten für die Muslime, sich selbst Räume zu schaffen, auch noch, wenn man ihren Status berücksichtigt als Geflüchteter. Und ich glaube, dass der Staat, dass wir alle, vor allem im Land Brandenburg, aber in ganz Ostdeutschland, mithelfen sollten, diese Gemeinden zu unterstützen, weil ansonsten von außen Leute kommen, mit viel Geld eventuell und bestimmten Einstellungen, die dann gleich Prediger stellen und aus Erfahrung wissen wir, dass es meistens nicht die Leute sind, die wir in unserem demokratischen System haben wollen.
Die Erfahrung gibt es in Westdeutschland. Wir denken an DITIB zum Beispiel, den größten Moscheeverband hierzulande, wo es ja immer mal wieder die Fälle gab, dass zum Beispiel Imam vorgeworfen wurde, hier türkische Oppositionelle auszuspionieren in den Moscheen oder für den türkischen Krieg gegen die Kurden in Nordsyrien gebetet wurde und solche Fälle. Gab es denn solche Versuche, Bemühungen auch schon in Ostdeutschland, von denen Sie wissen? Und wenn ja, wie ist man damit umgegangen?
In Brandenburg selbst haben wir einen Fall gehabt von einer muslimbrudernahen Organisation, die nannte sich SBS, Sächsische Begegnungsstätte. Die hieß zwar so, aber war sozusagen einmal in Sachsen, aber dann auch in Brandenburg aktiv. Und der Verfassungsschutz von Sachsen hat dann sozusagen aufgedeckt, dass die Verbindungen des Vorstandsvorsitzenden zur Muslimbruderschaft direkt sind und dass er auch höchstwahrscheinlich Mittel von dort bekommt. Nachdem das publik wurde und die Stadt dann auch die Kooperation untersagt hatte, haben die sich auch zurückgezogen und jetzt sozusagen haben wir wieder ganz normale geflüchtete Menschen, die versuchen, sich irgendwie zu organisieren, ohne dass irgendwie Geld von außen fließt.
Sie haben jetzt auch noch ein anderes Thema vorhin angesprochen, nämlich das Thema, dass es durchaus auch sehr viel Widerstand gibt gegen solche Bemühungen von Muslimen und Musliminnen, die hier angekommen sind in den letzten Jahren, Räumlichkeiten zu finden und ein Gemeindeleben zu etablieren. Wie gehen Sie da auch als sozusagen Beratungsstelle denn mit solchen Themen um? Kann es gelingen, das Umfeld besser mitzunehmen? Und wenn ja, wie? Wie kann man das erreichen?
Ja, ich denke, also zum Glück hatten wir in Brandenburg wirklich viele engagierte Menschen, die im Ehrenamt aktiv waren, aber auch in der Migrationssozialarbeit und auch an Schulen, die immer wieder versucht haben, Vorurteile aufzugreifen und zu dekonstruieren und zu zeigen, dass sozusagen das Bild, das existiert in vielen Köpfen, zu 99,99% nicht zutrifft, sondern dass das ganz normale Menschen sind, die vor Krieg und gerade auch vor dem Terrorismus geflohen sind. Aber natürlich gibt es auch Veranstaltungen, die organisiert werden in den einzelnen Kommunen oder kleineren Städten, wo man dann so kulturelle Festtage hat und die einzelnen Gemeinden sich vorstellen mit manchmal Essen, mit Musik, mit Tanz, sodass man sie auch kennenlernen kann, einfach ganz direkt.
Interessant ist ja, dass die Situation in Brandenburg, geprägt von dieser Skepsis, die Sie erwähnt haben, aber ja durchaus offensichtlich auch vielen positiven Bemühungen, ja nicht immer so sozusagen islamfern war, wie sie es heute ist. Denn tatsächlich stand die erste Moschee Deutschlands, die heute allerdings nicht mehr existiert, in Brandenburg. Und zwar im märkischen Wünsdorf, das ist etwa 40 bis 50 Kilometer südlich von Berlin, in einem Kriegsgefangenenlager während des Ersten Weltkrieges für muslimische Gefangene. Warum war damals das Kaiserreich so engagiert darin, die religiösen Bedürfnisse der kriegsgefangenen Muslime zu erfüllen hierzulande?
Es gab eine Institution, die nannte sich Nachrichtenstelle für den Orient, NFO abgekürzt. Und die wurde geschaffen von einem Herrn namens Baron Max von Oppenheim, der selbst Diplomat war und einige Jahre in Ägypten und in anderen Ländern verbracht hatte. Und die Idee dahinter war, dass er zusammen mit einigen Orientalisten eine Propagandamaschine entwirft, wo man muslimische Kriegsgefangene in Kriegsgefangenenlagern sammelt. Und das war dann Zossen und Wünsdorf, also das Halbmondlager und das Weinberglager hießen die. Und dort sie füttert mit Propaganda und ihnen erklärt, dass das Deutsche Kaiserreich ja der Verbündete ist vom Osmanischen Reich und dadurch auch eigentlich von allen Muslimen. Und die Kolonialherren der Muslime, also hauptsächlich Franzosen und Briten, aber auch das russische Zarenreich in Zentralasien, wo viele Muslime lebten, ihr Feind sei und eigentlich das Kaiserreich sozusagen ihr Verbündeter. Und die Idee war, dass man diese Muslime in den Kriegsgefangenenlagern dann dazu anstachelt oder umerzieht, dass sie gegen ihre ehemaligen Kolonialherren, die sie in den Krieg geschickt haben, wieder in den Kampf ziehen.
Und hat das damals funktioniert, diese Propaganda?
Nee, hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Muslime, die hier in den Kriegsgefangenenlagern saßen, waren zum Teil natürlich überfordert damit, dass sie Kriegsgefangene waren und dass sie im kalten Deutschland oder im kalten Brandenburg saßen. Dann hatten sie natürlich kein großes Interesse, wieder zurück in den Krieg zu ziehen, sondern ihre Hauptmotivation, sich überhaupt wieder auf den Weg zu begeben, irgendwo anders hin, war natürlich nach Hause zu kommen. Und diese Kriegspropaganda war zum Teil viel zu akademisch. Also es gab eine Lagerzeitschrift, El Jihad hieß die, also der Name ist Programm sozusagen. Und dann gab es noch verschiedene andere Abhandlungen und die Kriegsgefangenen waren zum Teil Analphabeten oder hatten gar kein Interesse, diese Zeitschriften zu lesen. Und wie gesagt, aus diesen ganzen Gründen hat es dann eigentlich nicht funktioniert.
Also keine wirklich sozusagen starke Waffe im Kampf des Kaiserreiches damals. Ganz herzlichen Dank, Yunus Yaldız war das von der Fachstelle Islam im Land Brandenburg. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne, vielen Dank.